Ja, ich grüße euch zu diesem wunderbaren Gottesdienst und möchte vorweg schicken, dass es mir leid tut, dass ihr diesen Anblick heute ertragen müsst. Ich habe schon die unmöglichsten und möglichsten Dinge gehört. Ich sehe aus wie ein Eskimo oder wie der Terminator. Ich denke, dass der Herr die letzte Eitelkeit, die in mir ist, noch irgendwie austreiben möchte. Ich habe seit einigen Tagen eine Bindehautentzündung. Also es liegt nicht daran, dass der Lobpreis, so sehr ich ihn auch schätze, gerade mich so emotional gepackt hätte. Und die ganze Predigt über werde ich auch nicht voller Emotionen sein, auch wenn es so aussieht. Falls ihr mich anschaut und denkt, wie kann man nur so sich vor eine Gemeinschaft stellen, möchte ich vorweg schicken. Ein Wort, was mich erinnert hat, als ich mich im Spiegel gesehen habe, aus Jesaja 53. Also falls du dich gleich ekeln solltest vor meinem Anblick, dann denke an Jesaja 53. Denn dort heißt es prophetisch ausgesprochen über Jesus Christus Folgendes. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Natürlich spricht diese Passage nicht über mich, aber es gibt insofern eine schöne Parallele, dass wenn wir etwas anschauen, was uns irgendwie schwerfällt, also mir fällt es immer schwer, Menschen in die Augen zu gucken, die an den Augen was haben, so wie ich jetzt gerade, erinnere dich daran, dass wir hier nicht zu einem Happy-Clappy-Event kommen, sondern dass wir Jesus Christus dienen, derjenige, der sich so präsentiert hat, dass Menschen wirklich die Augen fern von ihm gehalten haben. Weil das, was er da präsentiert hatte am Kreuz aus Liebe zu uns, hat ihm alles gekostet. Nicht eine Bindehautentzündung, so wie ich, sondern Schmerz und Leid, was durch unsere Sünde verursacht wurde, auf ihn gelegt wurde und er dadurch tatsächlich zu einem gespött wurde und dass die Leute gesagt haben, wie kann das nur sein? Das soll Gottes Sohn sein. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die jetzt am Kreuz hängt. Also vielleicht, wenn du dich ärgerst oder ekelst während der Predigt, dann denke an Jesus, dass er gelitten hat, stellvertretend für uns. Ich möchte gerne mit euch in den Text einsteigen, in Matthäus 13. Ich freue mich so, dass wir schon seit, schon seit vielen, vielen Monaten und inzwischen, glaube ich, eineinhalb Jahre mindestens, vielleicht sogar schon zwei Jahre, im Matthäus-Evangelium stecken und Vers für Vers uns hier durcharbeiten. Und wir sind jetzt in Matthäus 13, Vers 53 und 58. Und vielleicht hast du deine Bibel dabei, dann lies mal mit. Vers 53 möchte ich gerne wiederholen, was wir in der Lesung gerade schon gehört haben. Dort heißt es, und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, ging er von dort weg. Und dann haben wir in der Lesung gehört, was er dann macht und wo er dann hingeht. Aber lass uns erstmal hier stehen bleiben. Es ist kein Zufall, dass wir die Bewegung von Jesus nach Nazareth in seine Heimatstadt sehen und auch die Konflikte, die er dort erlebt. Denn das, was vorher geschrieben wurde, bezieht sich auch auf das, was wir jetzt hier gerade erleben. Es heißt hier, dass er seine Gleichnisse vollendet hatte und dann von dort weggeht. Nur weil die Szene wechselt, denken wir manchmal, okay, neue Überschrift, neue Szene, neues Thema, ist aber nicht der Fall. Denn tatsächlich ist das, was wir jetzt lesen in Matthäus 13, Abvers 53, ein praktisches Beispiel von der Theorie, die wir in den Gleichnissen von Jesus gehört haben. Dort hat Jesus den Jüngern etwas beigebracht. Er wollte ihnen Prinzipien des Reiches Gottes nahebringen und er wollte ihnen erklären, was es bedeutet, wenn Gottes Königsherrschaft kommt, welchen Effekt sie haben wird. Und das war die Theoriestunde. Dort haben sie ihrem Lehrer zugehört und sind dann losgezogen. Und jetzt sollen sie das sehen im Vollzug, was sie gelernt haben. Und in den vergangenen Wochen haben wir uns mit den Gleichnissen beschäftigt. Vielleicht hast du noch einige im Sinn. Was haben wir dort gelernt? Es ging im Prinzip, wenn man das mal zusammenfassen möchte, darum, dass Gottes Wort seinen Weg findet und auch Wachstum schenkt, aber nicht jeder von Gottes Wort begeistert ist und Jesus Christus willkommen heißen wird. Viele wollen tatsächlich damit nichts zu tun haben. Sie wollen nicht in Berührung kommen mit der heilsamen Kraft des Evangeliums und möchten Jesus an sich vorbeiziehen lassen und vielmehr noch, dass es sogar so weit gehen kann, dass sie ihn wissentlich ablehnen, und Feindseligkeit ist etwas, was auch das Reich Gottes prägt. Also Feindseligkeit, Feindschaft, Ablehnung sind keine Seltenheit. Und das soll sich jetzt bewahrheiten in den folgenden Versen, dass Jesus mit ihnen jetzt loszieht und ihnen zeigt, schaut mal, das habe ich euch erklärt. Jetzt marschieren wir los und ihr werdet sehen, dass das, was ich an Theorie euch erklärt habe, sich in der Praxis vollzieht. Und im Verlauf werden wir sehen, warum Gottes Macht auch heutzutage, damals und heute, kaum erfahren wird. Warum wird Gottes Macht kaum erfahren? In Vers 54 lesen wir: Und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, sodass sie sehr erstaunten und sprachen: Woher hat er diese Weisheit und die Wunderwerke? Die Menschen hier, die reagieren nicht so wie ihr gerade. Ihr sitzt fromm und fröhlich da, lauscht den Worten. Aber als sie gehört haben, was Jesus dort bringt, haben sie heftig reagiert. Das heißt hier, da kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, so dass sie sehr erstaunten. Das passiert gerade bei den allerwenigsten hier. Sie erstaunen sehr. Sie sind betroffen, sie sind ganz und gar außer sich. Sie sind überwältigt von dem, was hier passiert. Sie sind völlig erstaunt und sie sind fassungslos. Auf diese Weise kannst du dieses Wort aus dem Griechischen übersetzen. Deren Sinn wurde gesprengt für das, was sie hier gerade erleben mit Jesus. Das trifft sie so sehr ins Mark, dass sie schier nicht ein- und auswissen, was ist das hier, was hier gerade passiert. Und wir lesen im Neuen Testament, dass es immer wieder passiert, wenn Jesus Menschen begegnet, dass diese Menschen auf diese Weise krass ergriffen sind von dem, was sie dort erleben. Und in der Regel, ich habe mir mal die Passagen rausgesucht im Neuen Testament und habe mal nachgeforscht, wann passiert es, dass Menschen so krass erstaunt sind? Wann passiert es, dass Menschen fassungslos sind? Und dass sich alles in ihnen bewegt, sodass sie überwältigt sind von Jesus. Was ist das, was die Leute so gepackt hat und geflasht hat? Und in der Regel geschieht diese Reaktion von den Menschen in Bezug auf die Lehre, die sie von Jesus hören. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es außerordentlich. Wir lesen und Jesus lehrte. Du bist dann erinnert an die Schule und denkst so, Lehre. Lehrer, oh. Denkst du vielleicht Unterricht, Langeweile, bei Jesus nicht. Wir sehen hier, dass Jesus gelehrt hat, die Leute sind fassungslos. Jesus hat gelehrt, die Leute sind völlig erstaunt. Jesus lehrt und die Menschen sind überwältigt von dem, was sie dort hören. Und ich finde das deswegen so außerordentlich für uns zu hören heute, dass Menschen vor allem dann geschockt und aufgerüttelt wurden von Jesus, nicht weil sie sein extravagantes Auftreten gesehen haben. Sie haben nicht sein Spektakel gesehen. Sie waren nicht beeindruckt von seiner Biografie, das, was er dort alles geleistet hat. Seine Historie kann er nicht aufbringen, er kam nicht in schicken Gewändern. Die Jünger haben keine Kunststückchen vorgeführt, kein Theater präsentiert, sodass die Leute erstaunt waren. So, ach, sowas haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen in unserem Dorf und davon brauchen wir unbedingt mehr hier. Weil sonst geht ja nichts. Wir müssen begeistert werden. Wir müssen auf Trab gehalten werden von dem, was wir sehen. Das ist nicht das, womit Jesus die Leute bis ins Mark getroffen hat, sondern das, worüber Menschen richtig aufgerüttelt wurden, war das, was Jesus an Wahrheit zu sagen hatte. Das, was Jesus an Wahrheit weitergibt und die Menschen wissen es, das lässt Menschen aufrütteln, überwältigen, dass sie ins Mark getroffen sind. Was ist das, womit wir hier konfrontiert sind? Und wir sollten uns, denke ich, fragen, als Christen im 21. Jahrhundert, was ist eigentlich das, wofür wir bekannt sind? Womit rütteln wir wach? Womit schocken wir unsere Gesellschaft? Was ist das, ich sag mal, Alleinstellungsmerkmal von der Gemeinde, von der Kirche, von uns Christen, wenn Menschen in Begegnung, in Berührung mit uns kommen? Wovon sind sie so durch und durch erfasst, dass sie sagen, so etwas ist außerordentlich und das war nie zuvor gesehen? Was ist das eigentlich, wofür wir stehen, was wir repräsentieren? Was macht den Unterschied und womit heben wir uns eigentlich ab? Bei Jesus war das klar. Aber ich weiß nicht, ob besonders die Kirche im Westen, und wenn ich Kirche meine, meine ich nicht die Gebäude in den so die Kathedralen und das Münster, sondern mit Kirche meine ich die gesamte Christenheit im Westen. Ich weiß nicht, ob die westliche Kirche diesen Fokus verloren hat, womit man eigentlich aufrüttelt, was Aufmerksamkeit generieren sollte. Ich beobachte unsere Gemeindelandschaft, dass sie sehr damit zu tun hat, ihr Image zu polieren, und sich sehr wohl wünscht, Menschen ins Staunen zu versetzen. Dass Menschen von ihr reden, dass die Zeitungen von uns sprechen, dass die Journalisten kommen mit ihrem Notizblock und notieren, dass unsere Bilder weit laufen und dass wir Einfluss nehmen als Christen. Diesen Wunsch hat die Kirche außerordentlich. Die Frage ist eigentlich für mich, womit soll das eigentlich geschehen? Was ist eigentlich das Mittel, was diese Aufmerksamkeit generieren soll? Was soll auffallen? Was soll bis ins Mark gehen? Wofür sollst du auch, lass uns nicht auf die anderen schauen, ja, wir sind ja Teil der westlichen Kirche. Wofür sollen wir bekannt sein? Wo sollen Leute, wenn sie mit uns zu tun haben, sagen, boah, das ist so ein Aspekt, den ich in diesem Leben finde. Das ist so krass, das ist irgendwie so verwunderlich. Da werde ich nicht schlau draus. Ich komme darauf nicht klar. Das ist so außerhalb meines Denkhorizontes, was hier passiert. Ein Autor und Publizist, Alexander Kissler, hat folgendes Zitat letztens geschrieben. Christian, du hattest es mir letztens auch per WhatsApp nochmal geschickt, fand ich ganz spannend. Er schrieb, Kirchen, die reden wie die Welt, denken wie die Welt und agieren wie die Welt, braucht die Welt nicht. Boah, also ist jetzt kein Zitat von einem bibeltreuen Theologen, von einem scharf denkenden Journalisten. Kirchen, die reden wie die Welt, denken wie die Welt, agieren wie die Welt, braucht die Welt nicht. Mehr desselben ist nicht notwendig. Einfach das reproduzieren, nochmal wiederholen, was du an jeder Ecke, in jedem Verein, in jedem Club wiederfinden kannst, braucht diese Welt nicht. In diesen Dingen sind die anderen viel besser als wir. Auch wenn wir uns auf die Beine stellen und alles versuchen, wir sind nicht in der Lage, das zu imitieren in dieser Qualität wie andere Vereine und Clubs da draußen. Das können wir nicht. Dazu fehlt uns oft Einfluss, Macht, Geld. Wofür sind wir bekannt? Was ist das, was aus unserem Mund kommt? Was ist das, was wir proklamieren? Was ist das, wovon wir Zeugen sind, was wir bezeugen in dieser Welt? Sonntagsreden braucht diese Welt nicht. Sonntagsreden suchen Zustimmung bei den Menschen. Achtet mal darauf, wie sehr die Inhalte der westlichen Kirche davon geprägt sind, Zustimmung zu generieren. Kontroversen möglichst zu meiden. Und immer am Ende eines Diskurses genau dort zu stehen, wo der Zeitgeist auf einen schon gewartet hat. Nicht der Heilige Geist, ja, sondern der Zeitgeist. Der sagt, hallo, hier stehe ich. Okay, wir haben dich im Visier, wir kommen da gleich hin. Ja, wir machen hier noch die Debatte und den Diskurs, aber wir sehen uns gleich. Und zack, bin ich genau dort, was der Mainstream rauf und runter betet. Wir verlieren unser Salz. Das Salz muss salzen. Und das Salz salzt nicht, indem es die ganze Zeit einfach nur billige Zustimmung generiert und den Leuten genau das gibt, was sie schon Tag ein, Tag aus hören. Jesus hat die Leute zum Schocken gebracht für die Wahrheit, die er gebracht hat. Für die Wahrheit, die er gesagt hat. Wahrheit interessiert sich nicht für Meinungsumfragen. Wahrheit interessiert sich nicht für kulturelle Zustände. Wahrheit fragt nicht, in welcher Zeit wir leben. Wahrheit überdauert all diese Dinge und bricht in unser Leben hinein und setzt einen Standard, der nicht von dieser Welt ist, der nicht von dieser Zeit geprägt ist, der nicht von dieser Kultur ist. Das Christentum, die christliche Wahrheit, ist auch nicht unsere westliche Kultur. Ist auch nicht unser westliches Abendland. Unser westliches Abendland wurde in weiten Teilen davon geprägt, aber ist nicht identisch mit der Wahrheit, die Jesus zu sagen hat. Wenn Jesus im 21. Jahrhundert käme in unsere Kultur, da hätte er einiges zu sagen an Wahrheit, die er uns wissen lassen möchte. Und ich liebe das an Jesus. Mensch, der geht mit seinen Jüngern, gibt ihnen Unterricht und jetzt lass uns mal rausgehen, lass uns mal zu mir nach Hause gehen, nach Nazareth und dort werdet ihr mal erleben, was da passiert. Und Jesus scheut sich nicht, die Wahrheit auszusprechen und er weiß, er bekommt keine Fans von dem, was er dort predigt. Er schaut nicht, was generiert die meiste Akzeptanz, was generiert die meisten Likes, wenn ich das jetzt pushe, wenn ich das jetzt spreade, wenn ich das jetzt ausbreite und verkündige und von den Dächern rufe. Jesus schert sich 0,0 für sein Image. Seine Popularität im Volk ist ihm völlig egal. Darauf legt er keinen Wert. Ich frage mich, ob wir schon so frei sind von den ganzen Dingen, dass wir sagen, es ist uns egal, was die Welt über uns redet, schreibt und denkt. Hauptsache, wir sind in Übereinstimmung mit dem Willen unseres himmlischen Vaters. Er nimmt in Kauf, dass das, was er bringt, das, was er lehrt, für einen Skandal gehalten wird. Und das werden wir im weiteren Verlauf gleich noch sehen. Und ich denke, dass wir Christen von diesem Vers, was wir hier lesen, er lehrte sie und sie waren erstaunt, dass wir Christen wieder lernen sollen, bekannt dafür zu sein, dass wir unerschrocken die schockierende Wahrheit von und über Jesus hinaustragen. Wenn du über Jesus Christus sprichst, wie er sich präsentiert hat, ich verspreche dir, das wird Menschen ins Mark treffen. Wenn du nicht nur bei den Zustimmungen bleibst, dass Jesus ganz nett war, dass er lieb war, dass er gute Sachen gesagt hat, ein guter Lehrer, ein gutes Beispiel, ein weiser Mensch, sondern dass Gott persönlich gekommen ist, dass wir hier ganz Mensch und ganz Gott vor uns haben und dass dieser eine gekommen ist, um uns mit dem himmlischen Vater zu versöhnen und dass er deinen Tod für deine Sünde gestorben ist. Das war nötig, um dich zu befreien und dir ewiges Leben zu geben. Und alleine, wer an ihn glaubt, wird errettet werden und ewiges Leben beim Vater im Himmel bekommen. Und es gibt keinen Weg außer in Christus. Ich sage dir, dass diese Botschaft einige aufrütteln wird. Da wird nicht jeder applaudieren. Und da werden einige sagen, Moment, wie du angefangen hast über Jesus, dass er ein netter Typ war, okay, da war ich noch mit dir. Aber das, was du jetzt bringst, das ist ja maximal intolerant aus meiner Sicht. Yep, richtig. So ist Jesus. Er billigt es nicht, dass neben ihm noch jemand stehen kann. Gott teilt seine Ehre nicht. Und Gott fragt nicht nach Lösungen für dieses Leben und das nächste bei den Menschen, sondern er bietet die Lösung an. Deswegen ist Jesus so maximal kompromisslos und sagt, niemand kommt zum Vater im Himmel außer durch mich. Das ist maximal intolerant. Aber es ist auf der anderen Seite so liebevoll, dass Gott überhaupt diesen Weg geht, um uns darüber in Kenntnis zu setzen. Er könnte auch anders handeln und sagen, wisst ihr was? Du weißt und ich weiß, dass ihr es gar nicht verdient habt. Wir könnten hier einen Haken hintermachen und dann ist die Chose hier vorbei. Und dann mache ich das Licht aus und dann ist fertig. Und Jesus kommt und sagt, hey, es gibt einen Weg, es gibt nur den einen, aber ihn gibt es. Oh, danke, Jesus. Danke für deine Güte. Danke für deine Freude. Danke, dass meine Ohren diese Botschaft hören dürfen. Ja, sie ist krass. Ja, sie ist heftig. Und nichts kommt ihr gleich. Aber du bist der Einzige, bei dem ich Vergebung meiner Schuld finde. Bei dem ich Sinn für mein Leben finde. Bei dem ich Annahme finden darf wie ein Kind für alles Scheitern, Versagen und Unnütze, was in meinem Leben mich bestimmt. Bei dir finde ich Halt. Paulus sagt, wir müssen weiterkommen. Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil oder zur Rettung jedem Glaubenden. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum sagt er das? Weil er uns kennt. Und weil Paulus genauso ist wie wir und sagt, das Evangelium kann einen dazu bringen, dass man sich schämt, dass man sich am liebsten verkriecht und sagt, ach, ich traue mich nicht. Ist nicht so toll, weil das Evangelium hat so Schockerelemente enthalten, die so richtig Licht in die Dunkelheit bringen. Und das Evangelium kann einen so Schamgefühl geben. Deswegen sagt er, das, was so unsere natürliche Reaktion sein könnte, ich entscheide mich dazu, dass ich mich nicht dafür schämen möchte. Und die christliche Kirche braucht das. Jesus hat das hier vorgelebt. Ist in seine Heimatstadt, in seine Vaterstadt Nazareth gegangen und hat mächtig gelehrt. Und zwar genau die Dinge, die die Leute extrem gefordert und überwältigt haben. Aber wo Gottes Wort und die Lehre von Jesus abgelehnt wird, hört mich, wird auch Gottes Macht nicht erfahren. Die Kirche von Jesus hatte deswegen so wenig Macht, so wenig Kraftdemonstration des Heiligen Geistes, weil Gottes Wort wenig Raum findet in der Gemeinde Jesu. Weil wir von dem weggehen, erleben wir auch nicht mehr die Zeichen und Wunder, die Jesus tun möchte. Denn wir sehen hier, dass Jesus Weisheit redet und in Wunder wirkt. Das ist das, was sie gemerkt haben, als sie mit Jesus konfrontiert waren. Woher hat er Weisheit und Wunderkraft? Woher hat er diese Weise zu wirken? Und beides geht zusammen. Und wenn wir uns als Gemeinden fragen, warum haben wir so wenig Durchschlagskraft? Weil wir vielleicht uns schämen für das Evangelium und weil wir nicht mehr uns zum Wort Gottes halten. Aber dort, wo Gottes Wort gebracht wird, wird auch Gottes Kraft Einzug halten. Menschen haben von Jesus seine Lehre gehört und sie haben auch seine Macht erfahren. Und ich will außerordentlich, und ich frage die Gemeinde nicht dazu, sondern ich will außerordentlich, dass wir bekannt sind genau dafür, dass Gottes Wort und Gottes Kraft verheiratet sind in dieser Gemeinde und nicht geschieden sind. Das ist ein uraltes Ehepaar. Wenn Gott spricht, dann wirkt er. Beides brauchen wir unbedingt. Beides, nicht nur das eine. Ich gebe schon einen Ausblick in den nächsten Wochen. Also, so der Herr will und wir leben, wird es ein kleines Seminar auch zu diesem Thema geben, wie Bibel und Heiliger Geist gemeinsam funktioniert und wie wir diese Dinge auch zusammenbringen wollen hier in der Christusgemeinde. Wir müssen jetzt echt weitergehen. Ihr habt mich aufgehalten. In den nächsten Versen werden wir jetzt ganz klar sehen und lernen, dass selbst Weisheit und Wunderwerke, wer will was gegen Weisheit und Wunderwerke sagen, dass die nicht von allen willkommen geheißen werden. Wir lesen nochmal Vers 54 bis 56. Und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihre... Entschuldigung, noch einmal. So. Und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, sodass sie sehr erstaunten und sprachen, woher hat er diese Weisheit und die Wunderwerke? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Ist ein anderer Judas, ne? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er nun dies alles? Merkt ihr die Dynamik, wie die Leute auf ihn reagieren? Da ist kein Klatschen. Die Leute sind maximal irritiert von diesem Mann. Das, was sie so erstaunen lässt und ins Mark trifft, äußert sich in ihren Fragen. Sie platzen schier vor Fragen. Nichts anderes haben sie nämlich in ihrer Rede, in ihrem Redebeitrag zu bieten. Nur Fragen über Fragen über Fragen. Sie fragen sich quasi in Rage über diesen Jesus. Was ist das für ein Typ? Und die dringendste Frage ist, woher kommt das alles? Schaut mal, wenn ihr eure Bibel da habt, dann könnt ihr das richtig sehen, dass sie mit dieser Frage anfangen und dann fragen sie so ein paar Sachen und dann enden sie genau mit dieser selben Frage. Woher hat er diese Weisheit und die Wunderwerke? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er nun dies alles? Seht ihr diese Klammer, die da gespannt wird? Woher? Woher? Und alles da mittendrin an Fragen ist ein Versuch zu erklären, dass das völlig unmöglich ist, was Jesus an Weisheit und Wunderwerk zu bringen hat. Sie wollen ihn auch mit seinen Fragen delegitimieren. Er ist ein Scharlatan, das ist ein falscher 50er. Auf den kannst du nicht setzen. Woher hat er das alles? Und dann kommt ihre Weisheit in Form von Fragen auf und sie führen in Frageform Argumente auf, so, hey, wir wissen alle, wer sein Vater ist. Wir kennen auch seine Mutter. Lass uns über die Brüder reden. Lass uns über die Schwestern reden. Daher kommt er und von denen hat er das ganz bestimmt nicht. Ist auch ganz nett, wenn jemand so über deine Eltern spricht und über deine Geschwister und so. Nee, von dieser Familie kannst du nicht sein. Woher hat er das? Fragen über Fragen. Und wisst ihr, was ich so spannend finde? Sie trauen sich noch nicht mal in ihren Fragen außerhalb ihrer Box der Möglichkeiten zu denken. Und sich nicht mal die Frage zu stellen, woher er es stattdessen haben könnte. Und mit ihren Fragen bleiben sie im rein Natürlichen und erlauben es nicht, dass das, was sie hier mit Jesus erleben, dass das, was Jesus zu bringen hat, einen übernatürlichen Grund hat. Gottes Macht wird häufig nicht erfahren, weil man Jesus feinsäuberlich in seine Box der eigenen Möglichkeiten gesteckt hat. Weil man gar nicht erwartet, dass er außerhalb des eigenen Rasters wirken könnte. Und das ist etwas, was auch uns geschehen kann. So manche Box wurde auch heute zum Gottesdienst mitgebracht. Machen wir uns nichts vor. Schau mal in deine Tasche gerade nach. Also bitte jetzt nicht in die du mitgebracht hast. Aber schau mal nach. Welche Box hast du heute mitgebracht? Was hältst du für möglich, Und was ist eigentlich doch ein bisschen, also ne, sollte mal die Kirche auch im Dorf bleiben. Jeder hat Boxen. Und die Menschen hier, die mit Jesus konfrontiert sind, haben eine Box. Nur der natürliche Rahmen, in dem können wir uns bewegen. Alles darüber hinaus, unmöglich. Und Jesus gehört gefälligst in diese kleine Box. Er steckt in diese Schachtel, dort stecke ich ihn rein, dort kommt er nicht wieder raus. Und sie erleben nicht Gottes wundersames Handeln. Und ein weiteres, was ich sehr spannend finde, ist, also dass man Fragen hat, ist ja nicht schlimm. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe eine ganze Menge Fragen. Vielleicht denkst du manchmal, ah, der Walmer, der predigt jeden Sonntag, haut so raus, der hat nur Antworten. Ich habe wahrscheinlich mehr Fragen, als ich Antworten habe. Aber diese vielen Fragen bei diesen Menschen, mit denen Jesus hier konfrontiert ist, die führen nicht dazu, merkt ihr es, dass sie Jesus löchern? Dass sie ihn befragen? An wen richten sich eigentlich diese Fragen? Die Menschen sind voller Fragen, sie sind voller Irritation. Und du und ich, wir kennen das sehr, sehr gut, dass wir irgendwie nur Bahnhof verstehen und denken so, hä, was soll ich daraus machen? Das erschüttert mich gerade, ich komme darauf nicht klar. Und diesen Moment haben sie auch, aber in ihren Fragen bleiben sie einfach nur bei einem Reden über Jesus, aber kommen nicht mit ihren Fragen zu Jesus, um mit Jesus zu reden. Und das passiert auch recht häufig, dass Menschen voller Fragen sind, aber statt sich wirklich an Jesus zu wenden, um mit Jesus diese dringenden und wichtigen und nachvollziehbaren Fragen zu besprechen, bleiben sie einfach nur unter sich und tauschen sich aus und reden über den, der doch im selben Raum ist und sogar hört, was sie sagen. Aber sie kommen nicht auf den Trichter, ihre Stimme zu erheben und den zu adressieren, den das doch eigentlich betreffen sollte und der auch diese Frage beantworten könnte. Wie häufig geschieht uns das, dass wir viel theologisieren, viel über Bibelsachen sprechen, unsere Fragen. Einige Christen haben ja über Jahre stehen auf derselben Stelle und kommen auch kein Müh weiter. Sie drehen sich immer im Kreis. Ich frage mich, hast du schon mal Jesus gefragt? Wie proaktiv gehst du das Ding an, dass du damit vor den Thron der Gnade kommst und endlich zur Ruhe findest? Wisst ihr, wir befinden uns im 13. Kapitel im Matthäus-Evangelium. Jesus hat in Gleichnissen zu den Menschen gesprochen und wir haben zweimal gehört in Vers 10 und in Vers 36, dass alle möglichen von Jesus gehört haben. Aber es heißt an diesen zwei Stellen, dass die Jünger zu Jesus sich näherten und ihn fragten: Erklär uns das. Und wir lesen von den Erklärungen nur deswegen, weil diese Leute, die Jünger, bereit waren, Jesus zu fragen und von Jesus eine Antwort zu bekommen. Die anderen, die sich nicht auf Jesus zubewegen, die bleiben in ihrer Unwissenheit und bleiben die ganze Zeit in ihren Fragen und in ihren Fragen und in ihren Fragen. Wisst ihr, wenn ihr mal Zeit habt, könnt ihr mal Johannes 6 und Johannes 7 lesen. Was ich sehr aufschlussreich finde, ist, dass es dort ein ganz ähnliches Phänomen gibt. Ihr habt leider zu langsam zugehört, ansonsten würden wir jetzt in dieses Kapitel gehen. Wir haben ein bisschen zu wenig Zeit. Aber das ist so spannend. Also Jesus knallt richtig krasse Sachen raus. Also Jesus redet dort über Dinge, wo du ihm schon im Voraus sagen könntest, Jesus, wenn du so etwas einem Juden sagst, ist das erstens keine gute Idee. Und die Leute werden dir auch nicht applaudieren. Die werden richtig geschockt sein von dem, was du sagst. Also wenn du dir eine Gefolgschaft aufbauen möchtest, Jesus, dann überspringen wir mal Kapitel 6 und Kapitel 7. Und auf diese Weise hat Jesus da halt geredet. Und die Leute waren auch völlig schockiert. Und sie haben Fragen in sich, aber sie besprechen sie nur unter sich. Und das Interessante ist, dass Jesus wiederholt auf deren Rede in ihrer Gruppe sogar reagiert. Also Jesus versucht sozusagen einzubrechen in deine kleine Bubble und will da reinsprechen und gibt die Antwort auf deren Fragen, die sie nicht an ihn adressiert haben. Und sie hören die Antwort, die er ihnen gibt, und sie reden wieder nur über sie. Ja, wie kann das sein? Und so. Das ist unglaublich. Jesus reagiert, Jesus spricht sie an, sie reden aber trotzdem weiter nur über ihn. Wir lesen in Vers 57 den ersten Teil, und sie nahmen Anstoß an ihm. Statt sich erwartungsvoll an Jesus zu wenden, ärgern sie sich über ihn und haben keine Erwartung. Das ist ein bisschen gekoppelt mit dem, was ich vorhin erklärt habe. Menschen neigen dazu, Jesus in ihre Boxen zu legen, ihrer Berechenbarkeiten und ihrer Möglichkeiten. Und hier sehen wir, dass es einen Schritt weiter geht, dass sie zwar inhaltlich diese Themen bewegen, aber sie gehen nicht zu Jesus. Er ist in einer Box und sogar die Box wird beiseite gelassen und man wendet sich nicht an Jesus. Es gibt keinerlei Erwartungshaltung, dass von Jesus etwas kommen könnte. Obwohl Jesus da ist, obwohl Jesus verfügbar ist. Wenn ich Jesus, also mal ganz ehrlich, wenn ich Jesus wäre, würde ich sagen, ihr elendiges Pack, ja, ich hau euch an die Wand und ja, würde ich machen. Hier ist mein Rücken, fertig. Was für eine Missachtung der Ehre des Sohnes Gottes. Aber Jesus steht und erzählt und er redet. Aber die Leute wollen nicht, haben keine Erwartungshaltung, sondern sie ärgern sich an ihn. Wir müssen mal langsam weiterkommen. Ich möchte gerne Vers 57 lesen. Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Also das, was Jesus hier sagt, ist so eine Art Sprichwort. Kennt man ja auch aus unserer Sprache, schon zu damaligen Zeiten, war so zu reden, wie er es tut, auch schon sprichwörtlich. Man hat so halt miteinander gesprochen, dass ein Prophet im eigenen Land oder im eigenen Haus nichts zu melden hat. Was Jesus damit ausdrücken möchte, ist, dass Respekt, Ehre, Wertschätzung eigentlich unwidersprochen sein sollte, also die unwidersprochene Reaktion sein sollte, wenn im Namen Gottes gedient wird. Dass dort, wo du Gottes Segen erlebst durch Personen, wenn du merkst, Gott hat ihnen eine Salbung gegeben, eine Kraftausrüstung, um anderen Menschen zu dienen, eigentlich sollte unsere natürliche Reaktion sein, Respekt. Nicht Argwohn, willkommen heißen und Annahme. Aber Jesus stellt hier fest, dass es immer wieder passiert, dass es Gegenwind gibt, obwohl man mit Segen im Gepäck kommt. Und es ist nicht das Einzige, was er hier feststellt. Was er besonders feststellt, ist, dass dieser Gegenwind ausgerechnet aus den eigenen Reihen kommt. Hört mich. Dass der Gegenwind aus den eigenen Reihen kommt. Jesus gebraucht hier in seinem Sprichwort Bilder, wenn er sagt, in seiner Vaterstadt, in seinem eigenen Haus, da bezieht er sich auf Orte, die eigentlich eine maximale Sicherheit einem versprechen sollten. Wo man davon ausgeht, hier finde ich doch Annahme. Das ist doch nicht zu viel verlangt, dass ich ein warmes Plätzchen dort bekomme, ein offenes Ort dort bekomme, von wo ich stamme, wo meinesgleichen sind, wo meine Leute sind. Und Jesus zeigt, die Angriffe, die Attacken, die Abwehrhaltung, die geschieht häufig in den eigenen Reihen. Und das sagt er, indem er sagt, in dem eigenen Haus passieren diese Dinge. Wir dürfen nicht vergessen, was wir am Anfang gehört haben, dass diese Situation, die wir hier gerade erleben, gemeinsam mit Jesus und seinen Jüngern, als praktisches Beispiel dient für den Gleichnisunterricht. Könnt ihr euch erinnern? In den Gleichnissen hat Jesus in Aussicht gestellt, dass längst nicht alle Gottes Wort annehmen werden. Und man soll sich dann auch nicht wundern, wenn es Widerstände geben wird, wenn Gottes Wort verkündet und der Glaube ausgelebt wird. Das ist das, was er seinen Jüngern weitergibt. Nicht alle schreien Hip, Hip, Hurra. Es werden viele sein, die nicht interessiert daran sind. Und es wird Widerstände geben. Und als nächstes, was Jesus tut, ist, dass er seine Jünger nimmt nach dieser Unterrichtsstunde und ganz demonstrativ nach Hause marschiert und er das praktische Beispiel seiner Ablehnung präsentiert. An welchem Ort? In der Synagoge. In der Synagoge. Jesus muss noch nicht mal in feindliches Gebiet gehen, was antijüdisch, anti-israelisch ist, antisemitisch, da muss Jesus gar nicht hingehen. Jesus nimmt seine Jungs und sagt, komm, wir gehen mal in die Kirche. Ist klar, wenn du jetzt danach kommst, aber da gab es noch keine Kirche. Natürlich gab es da keine Kirche. Aber es war der Ort des Glaubens. Es war der Ort, wo du meinen solltest, dort wird das, was der Vater im Himmel tun möchte, willkommen geheißen. Aber ausgerechnet in der Synagoge sehen sie jetzt das praktische Beispiel der Theorie, die sie eben gerade in den Gleichnissen erlebt haben. Jesus hat in den Gleichnissen immer wieder vom Reich Gottes gesprochen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, das Reich Gottes gleicht. Er erzählt immer wieder, wie das Reich Gottes ist. Und jetzt sind sie in der Synagoge und hier gibt es keine Spur. Von der Regentschaft Gottes. Keine Spur, kein Geschmack, kein Geruch vom Reich Gottes. Hier ist nichts zu finden. Es ist nur ein Gebäude, wo interessierte religiöse Menschen zusammenkommen, aber nicht interessiert sind daran, was Gott in Wahrheit zu sagen hat und wirken will. Es ist vielmehr so, und das ist schon interessant, Jesus ist ja immer wieder in Synagogen gewesen. Auch im Matthäus-Evangelium lesen wir an unterschiedlichen Passagen, dass er in Matthäus 4, Matthäus 9, Matthäus 12 in Synagogen war und lehrte. Und jetzt passt auf. Nachdem er ihnen in Gleichnissen zeigt, es wird Widerstände geben, und jetzt zeige ich euch mal, wo das passiert, dann geht er in eine Synagoge, erlebt dort Widerstände, und das ist das letzte Mal, dass wir im Matthäus-Evangelium lesen, dass Jesus in einer Synagoge war. Kommt jetzt nicht so sehr darauf an, ob er danach noch in einer Synagoge war. Allein was das literarisch, also vom Textlesefluss, uns kommunizieren soll, ist schon ein Hammer. Jesus ist hier und Jesus ist danach nicht mehr in der Synagoge. Vielmehr wird später in Matthäus 23, Vers 34, wir werden da jetzt nicht tiefer einsteigen, wird noch einmal über die Synagoge von Jesus gesprochen. Aber nicht mehr auf diese Weise. Dort wird Jesus die Synagoge als Orte erwähnen, die dazu dienen werden, die Christen zu geißeln und zu foltern. Wo du eigentlich meinen solltest, irgendwie, Jesus, wir gehen jetzt gerade in die Synagoge, du möchtest uns jetzt praktisches Beispiel geben von dem, was du uns in der Theorie gelehrt hast. Das ist jetzt ein schlechter Ort, die Synagoge. Das ist doch da, wo wir irgendwie den Geschmack und die Hoffnung auf das Reich Gottes irgendwie doch vor allem erleben sollten. Ganz im Gegenteil. Genau hier ist der Angriff. Genau hier ist der Widerstand. Hier ist die Ablehnung gegen das, was Gott tun will. Und später sagt er noch, und das sind ausgerechnet diese Orte, wo sie euch verfolgen werden, wo sie euch bespucken werden. Wo sie sagen, mit denen haben wir gar nichts zu tun und diesen Leuten werden wir nachjagen. Und ich habe mit großem Interesse, wenn du eine Bibel hast, dann siehst du auch manchmal so am Rand, auch so Parallelstellen. Mit großem Interesse mir die Parallelstellen angeschaut und habe gesehen, dass hier auf ein Kapitel hingewiesen wurde aus dem Jeremia-Buch, Jeremia 11. Wir haben vor kurzem in unserem Bibelleseplan auch Jeremia gelesen oder sind noch dabei, Jeremia zu lesen. Den Bibelleseplan findest du in unserer App, kurzer Werbeblock. Und dort wird Jeremia 11 erwähnt als Parallele. Und ich habe mir das nochmal angeschaut. Jeremia beschreibt in Jeremia 11, dass er ganz gutmütig, naiv und unbedarft war und als Prophet in seinem Land völlig naiv wirkte. So, ich habe ja nur das Wort Gottes zu bringen zu meinen Leuten. Ich gehe in meine Reihen. Ich gehe nicht irgendwo nach Ninive oder so, sondern ich bin bei meinen Leuten. Und währenddessen wird im Hintergrund eine Verschwörung gegen ihn geplant, um ihn zur Strecke zu bringen. Jeremia 11, Vers 19 heißt es, hört mal die Sprache von Jeremia. Ich war wie ein zutrauliches Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Ich wusste nichts von ihren Plänen gegen mich. Sie sagten zueinander, hauen wir den Baum um, wenn er solche Früchte trägt. Lassen wir ihn vom Erdboden verschwinden, dann wird sein Name bald vergessen sein. Ich finde das wirklich ein hartes Wort. Der Mann hat auch darunter gelitten. So, Gott, was soll das Ganze? Du hast mir eine Botschaft gegeben und ich verspüre hier nur Widerstände. Nur Kampf. Leute wollen nicht, sie blockieren, sie sind dagegen. Sie versuchen sogar Intrigen zu spinnen gegen mich, Planverschwörungen gegen mich, um mich niederzudrücken, weil sie einen Baum sehen, der gewisse Früchte trägt und damit wollen sie nichts zu tun haben. Der Widerstand kommt aus den eigenen Reihen. Und wir lernen aus diesem Vers, dass Glaubensgemeinschaften so korrumpiert und verdorben sein können, dass jeder Aufbruch zur Erneuerung schon im Keim erstickt wird. Und das sollte uns für unsere Tage nicht verwundern, denn wenn selbst der Sohn Gottes in einer Synagoge diese Dynamik erlebt hat, kann sich dasselbe auch in der Kirche heutzutage wiederholen. Dass wir Glaubensgemeinschaften haben, die aber so verdorben sind in ihrer Substanz, dass selbst dort, wo erweckliche Aufbrüche gebracht werden, dass Leute aus den eigenen Reihen anfangen, sich zu mobilisieren und diesen Aufbruch im Keim zu ersticken und niederzumachen. Koste es, was es wolle. In Vers 58 lesen wir die letzte Passage. Und dort heißt es, und dann kommen wir auch schon bald zum Schluss, und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Du fragst dich, warum wird Gottes Macht kaum erfahren? Warum wird Gottes Kraft so wenig erlebt? Diese Passage gibt uns die Antwort darauf. Die spricht davon, dass es viele gibt, auch Religiöse, die einfach im Unglauben verharren. Der Kollege Markus, das Markus-Evangelium, der Kollege von Matthäus, der schreibt es sogar so krass, diese Begebenheit, dass er davon spricht. Ja, hallo Markus. Ja. Du hast geschrieben? Okay, dann lass uns später reden. Und wenn ihr Fragen habt, geht zu Markus. Er sagt sogar, Jesus konnte dort nicht viele Wunder tun. Puh. Ich finde das schon auch eine steile Formulierung von Markus, so über den Gott und König Jesus Christus zu sprechen. Er konnte dort nicht viele Wunder tun. Wegen des Unglaubens. Jetzt müssen wir aufpassen. Einige nehmen nur diesen Vers und sagen, ja, wenn du halt niemals zweifeln würdest und einen perfekten Glauben hast, dann wirst du auch jedes Wunder erleben, was du erbetest. Und wer kennt so manchmal Zweifel beim Beten? Wer kennt so solche Gebete? Danke dir, danke. Das Witzige ist, fast, Fast niemand hat sich gerade gemeldet, aber hier der Vater und dort hinten der Sohn haben sich beide gemeldet. Ist eine Familie, ja. Okay. Vielleicht kennt ihr diese Gebete. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dann würden gleich einige sagen, ja, aber hast du nicht Matthäus 13 gelesen und die Predigt von Waldemar gehört? Dort heißt es doch, wenn Unglaube da ist, dann gibt es kein Wunderwirken Gottes. Wir müssen auch das, was wir in Matthäus 13 lesen und den Unglauben, der hier uns gerade präsentiert wird, im ganzen Kontext dessen lesen, was wir gerade gehört haben. Hier geht es nicht um ein errettetes Kind Gottes, was Jesus sucht, aber auch Zweifel in sich hat, aber sich trotzdem an Jesus wendet und sagt, Herr, mir sind die Dinge zu hoch und meine Umgebung, meine Realität sagt mir die ganze Zeit irgendwas anderes und trotzdem rufe ich zu dir im Glauben und Unglauben gleichzeitig. Und lass dir von niemandem sagen, der dann um die Ecke kommt und sagt, Matthäus 13, Vers 58 gilt dir. Das ist nicht das, was hier gesagt sein soll. Das, was du, wo du dich vielleicht gerade selber wiedergefunden hast, in dieser Beschreibung, wie man betet. Und wenn nicht, dann hast du halt schon die oberste Liga erreicht. Schön, dass du auch bei uns bist. Wir müssen auch schauen, wie sich dieser Unglaube auch äußert. Das ist der Unglaube, der sich in Matthäus 13 in Nazareth auch ereignet hat. Was ist das für ein Unglaube? Er kennzeichnet sich dadurch, lass uns das nochmal kurz durchgehen, er kennzeichnet sich dadurch, dass die Lehre von Jesus für entsetzlich gehalten wird. Wo man sich von distanzieren möchte. Von dieser Art Jesus, so wie er sich präsentiert, so wie er über das Reich Gottes spricht, das schockiert mich und das ist für mich unerträglich. Es handelt sich um einen Unglauben, der Jesus in eine Box packt, der Jesus klein macht und begrenzt auf das, was ich für möglich erachte und was ich in meine Rechnung kalkulieren kann, was ich für natürlich erachte. Es ist ein Unglaube, der nur über Jesus spricht, sich nur in seinen Fragen verzettelt, aber sich nicht an Jesus wendet. Es ist ein Unglaube, der von Jesus rein gar nichts erwartet. Was ist das für ein Unglaube? Es ist ein Unglaube, der sich in Glaubensgemeinschaften findet, die so zersetzt sind, dass sie in Jesus keine Möglichkeit sehen für einen Segen unter sich, sondern in Jesus eine Gefahr sehen. Ich frage dich das nächste Mal, wenn du um ein Wunder betest und Zweifel hast in dir, ob du so einen Unglauben hast. Das ist was anderes, wenn ich sage, Herr, ich glaube, hilf mein Unglauben. Oder ob ich sage, Jesus, du stinkst mir und ich will dich nicht hier haben. Natürlich können wir als Christen dahin kommen, dass wir Jesus limitieren. Ja, das ist ein Punkt. Das sollen wir nicht tun. Jesus ist alles möglich. Er ist Gottes Sohn. Aber wir müssen darauf Acht geben. Und das ist das Problem unserer Kirche. Ich muss zum Schluss kommen. Unserer Kirche in Deutschland und im Westen. Wir haben Glaubensgemeinschaften, die wie von Krebs zerfressen sind. Die von Unglauben in dieser Weise völlig durchtränkt sind. Und dann ist es kein Wunder, dass selbst Jesus Christus keine Möglichkeit findet, in solchen Glaubensgemeinschaften seinen Segen und seine Macht zu demonstrieren. Und ich will so eine Glaubensgemeinschaft nicht sein. Und dagegen müssen wir uns stellen. Wenn wir das tun, werden wir damit rechnen müssen, dass es Verschwörungen gibt gegen uns. Und wir werden damit rechnen müssen, dass Anschläge gefahren werden. Jetzt vielleicht noch nicht körperlicher Art. Aber es reicht schon, einen Shitstorm in den Medien zu kriegen, um deinen Ruf vollends zu ruinieren. Und darauf müssen wir uns gefasst machen. Und das nicht von den Leuten da draußen, sondern aus den eigenen Reihen. Und das ist das, worauf uns diese Passage hinlenken will. Wir haben jetzt gehört, warum Gottes Macht kaum erfahren wird. Aber ich möchte damit schließen, wo Gottes Macht sich zeigt. Und das ist im Prinzip genau das Gegenteil von der Predigt, die wir gerade gehört haben. Gottes Macht zeigt sich, wo genau das Gegenteil gelebt wird. Dort, wo Jesu Worte auf fruchtbaren Boden fallen. Wo wir sagen, Herr, dein Wort über meine Meinung, dein Wort über unsere Erkenntnis, wir heißen es willkommen. Jesus, wir befreien dich aus unserer Box. Wir limitieren dich nicht und davon müssen einige hier Buße tun. Herr, wir limitieren dich nicht länger, du bist zu Größerem fähig. Herr, wir reden nicht nur über dich, wir reden nicht nur mit Christen über das, was anders werden soll, sondern wir fangen an, zum Herrn zu rufen und zu schreien und uns auszustrecken zu dir, Herr. Und wir sollen keine Glaubensgemeinschaft sein, die Aufbrüche zur Erneuerung im Keim erstickt, sondern willkommen heißt. Und statt dagegen zu arbeiten, sich dem anschließt und sagt, ich möchte mich motivieren lassen, ich möchte mich inspirieren lassen von denjenigen, die im Aufbruch leben. Ich möchte nicht despektierlich auf sie schauen, ich möchte nicht schlecht über sie reden, nur weil ich vielleicht eifersüchtig und neidisch bin über die geistlichen Aufbrüche, die in einer anderen Familie oder in einem anderen Mann, in einer anderen Frau oder in einem Jugendlichen aufkeimen. Ich möchte es loben, ich will es feiern. Und ich möchte Gott danken dafür, für diese Erinnerung, dass Erneuerung möglich ist, auch bei mir und in unserer ganzen Gemeinschaft. Dort wird sich Gottes Macht zeigen. Amen. Amen.